Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Es war um 19.56 Uhr gestern Abend, als die Eilmeldung auf meinem Handy aufploppte. Joe Biden zieht sich zurück. Nicht mehr viel Zeit für die Tagesschau, die Sache bis 20 Uhr sendefertig aufzubereiten. Schalte zum Korrespondenten Dirk Lipski in Washington.
Die Nachricht ist jetzt wirklich wenige Minuten alt. Es gibt noch keine offizielle Stellungnahme. Es gibt auch kein Interview oder eine Rede, die Joe Biden bislang vorbereitet hat oder ein Statement, was er aufgezeichnet hat. Sondern er hat tatsächlich nur diesen Kanal gewählt, um erstmal diese Botschaft ja letztlich an die ganze Welt zu senden.
Berichten, wenn man eigentlich gar nichts weiß. Dass das so war, lag an der Kommunikation des US-Präsidenten. Unser erstes Thema heute. Über den Kanal X hat sich Joe Biden gestern am frühen Abend deutscher Zeit aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit zurückgezogen. Ein Social-Media-Posting also, das für Verwirrung gesorgt hat. Die Tagesschau meldete, Joe Biden verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur. Der Spiegel war vorsichtiger und meldete, Ex-Account von Joe Biden verkündet Rückzug. Denn tatsächlich können solche Accounts natürlich auch gehackt worden sein. Und außer diesem Posting gab es eben noch nichts in den Minuten danach. Eric Kirschbaum schreibt aus Berlin für die Los Angeles Times. Herr Kirschbaum, wie groß war die Verwirrung durch diesen ersten Tweet?
Ja, auf jeden Fall groß. Ich war auch verwirrt und skeptisch. Ich habe zuerst nicht glauben wollen, dass so eine wichtige Nachricht in, über Social Media kommt. Hat mich erstaunt, hat mich ein bisschen erinnert an diese Meldung, diese Falschmeldung, dass Helmut Kohl die Spender Namen bekannt geben wollte, was eine Falschmeldung war, auch an einem Sonntag übrigens. Deswegen ist kein Wunder, dass die Welt zuerst skeptisch war und überrascht und das nicht ganz verdauen könnte, vielleicht wie eine persönliche Botschaft in einem Fernsehansprache, wie es üblich ist.
Das wäre das Mittel der Wahl gewesen, die Fernsehansprache oder auch eine Mitteilung des Weißen Hauses?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist Neuland, was Biden gemacht hat. Das letzte Mal, dass ein amtierender Präsident zurückgetreten ist oder nicht weiter kandidieren wollte, war in 68. Und das war Lyndon Johnson. Das hat er in einem Fernseher in Ansprache eines Abends gemacht im März 68, so mehr als ein halbes Jahr vor dem Wahlkampf. Und das war ein riesiger Schock in 68. Und jetzt sind wir nur 100 Tage vor der Wahl. Und natürlich war es viel Spekulation, dass Biden zurückziehen würde, aber er hat das verneint bis zum bitteren Ende. Und sein Mitarbeiter haben das auch alles am Wochenende verneint. Und deswegen, das kam aus dem Nix, aus dem heiteren Himmel, kurz vor 8 gestern Abend. Das war wirklich, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der dachte, das ist ein Fake-Nachrichten.
Er ließ dann ja noch eine andere wichtige Frage offen. Er dankte Kamala Harris in seinem Tweet für ihre Arbeit als Vizepräsidentin, aber er ruft sie zunächst noch nicht dazu auf, sich als Nachfolgerin aufzustellen. Wie haben Sie das interpretiert?
Ja, genau. Ich habe ganz schnell durchgelesen, um zu sehen, ob er Kamala Harris empfiehlt. Da hat er zumindest sie erwähnt und dann kam später eine zweite Meldung, dass er Kamala Harris unterstützt. Aber ja, ich glaube, dann habe ich ein bisschen mehr gelesen über die Geschichte von dieser Statement von ihm und seinen zwei engsten Mitarbeiter haben seit Samstagnachmittag daran gearbeitet, ein großes Geheimnis. Und so betrachtet hat man das Gefühl, Biden wollte an seinem Legacy arbeiten. Er betont die Dinge, die ihm wichtig waren, was er geschafft hat mit Klima, mit Medikamenten für Senioren und so. Er will, dass das in Erinnerung bleibt und er hat auf diese Dinge konzentriert in seinem ersten Statement.
Welche Reaktion gab es auf diese Kommunikation des Präsidenten in zwei Schritten, nämlich erst der Rückzug, dann eine Stunde später etwa die Empfehlung für Kamala Harris?
Ja, ich glaube, es gibt kein großes Problem damit. Er hat das gemacht, das war klar. Er hat sie auch erwähnt in dem ersten Statement. Und das ist gut so. Ich meine, es ist nicht, dass er alleine die Macht hätte, das zu bestimmen, wer demnächst ist. Und für mich, was durchkam, ist, dass er das für das Land und die Partei gemacht hat. Er will, dass die Partei Donald Trump verhindert. Und das ist der Grund, warum er überhaupt zurückgekommen ist als Politiker. Er war schon in Rente. Dann hat Donald Trump diese unsägliche Pressekonferenz gehabt wegen Charlottenburg, wo er gesagt hat, das sind gute Leute auf beide Seiten. Und deswegen sagt Biden, kam er zurück in Politik. Er wollte sowas verhindern, dass Amerika so einen Präsident hat, der Neonazis so unterstützt. Und deswegen, man sieht das, das habe ich auch vermutet, Biden würde am Ende des Tages doch zurücktreten, weil er sieht, dass andere bessere Chancen hätten, Trump zu schlagen. Und wenn das das Wichtigste für ihn ist, dann war es nur logisch, dass er seinen Hut nimmt und aufhört.
Die Einschätzung des LA Times-Korrespondenten Eric Kirschbaum live aus Berlin. Vielen Dank, Herr Kirschbaum, für Ihre Zeit.
Gerne.
Deutschland hat gerade Pause, so fühlt sich das zumindest an. Die große Politik, die findet gerade eben in den USA statt. Viel Biden, viel Trump in den Nachrichten. Wenig Kretschmer oder Ramelow. Doch das wird sich ändern, denn in wenigen Wochen finden in Sachsen, Thüringen und später auch in Brandenburg Landtagswahlen statt. Wir haben deshalb Journalistinnen und Journalisten aus diesen Ländern gebeten, uns Gastkommentare zu schreiben mit ihrem Erleben in der Region, mit ihrer Perspektive auf diese Wahlen und die Berichterstattung über Sachsen oder Thüringen. Den Anfang, den macht heute Anne Hänig. Seit kurzem ist sie Redaktionsleiterin von Zeit Online, davor aber leitete sie das Ressort Zeit im Osten. Anne Hänig fürchtet schon jetzt die Ossifizierung der Berichterstattung.
Es ist nicht mehr lange hin, ein paar Wochen lediglich. Dann werden wir wieder etwas erleben, was in Deutschland alle paar Jahre geschieht, nämlich die Ossifizierung der Debatte. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg stehen Landtagswahlen an. Die AfD könnte sehr gute Ergebnisse erzielen. Und das wird regionale wie überregionale Journalisten vor die Aufgabe stellen, eine bestimmte Frage zu beantworten. Was ist da bloß im Osten los? Warum wählen die immer noch so extrem? Liegt es an der DDR-Vergangenheit, an der unseligen Nachwendezeit, den niedrigen Gehältern, den fehlenden Bushaltestellen? Und wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Für einige Wochen also wird der Grund für das mutmaßlich gute Abschneiden der AfD wieder in Ostdeutschland selbst gesucht werden. Irgendetwas muss dort offenbar anders, besonders und sehr wahrscheinlich auch problematisch sein. Auf diese Weise ist die mediale Ostdeutschland-Debatte jahrelang eine über Defizite gewesen. Eben eine über all das, was in dieser Region noch nicht ideal und in jedem Fall nicht so wie in Westdeutschland funktioniert. Starke AfD hieß im Gegenzug große Probleme offenbar in Ostdeutschland. Wer den Blick aber einmal weitet, über die Grenzen Deutschlands hinaus, dem wird sehr schnell klar, dass es da einen entscheidenden logischen Fehler gibt. Denn Rechtspopulismus ist ein weltweites Phänomen. Erfolgreich in den verschiedensten Ländern mit jeweils sehr verschiedenen Vergangenheiten. Gab es in Italien eine DDR? Gab es in Frankreich eine Nachwendedepression und in Brasilien oder den USA? Die Antwort lautet natürlich nein. Und trotzdem sind dort Parteien erfolgreich, die der AfD zumindest ähneln. Das hat einen so naheliegenden Grund, dass es fast peinlich ist, ihn hier überhaupt auszusprechen. Den Wählern gefallen halt die Ideen dieser politischen Kräfte. Sie wollen den Nationalstaat abschotten, sie wollen die Globalisierung zurückdrängen. Warum also reden wir in Deutschland so viel über den Osten, wo wir es doch eigentlich mit einem globalen Phänomen zu tun haben? Warum rede auch ich, die Autorin dieses Kommentars, so oft vom Osten Deutschlands? Die Antwort darauf ist etwas verwinkelt. Erstens haben es Rechtspopulisten durchaus leichter in Gegenden, in denen es sogenannte strukturelle Probleme gibt. Die können den Erfolg radikaler Parteien nicht erklären, aber durchaus begünstigen. Und zweitens hat Ostdeutschland natürlich Aufmerksamkeit verdient. Mehr, als die überregionale Presse dieser Region lange zukommen ließ. Weil der Osten von Reportern lange so schlecht beleuchtet wurde, hält man den Strahler heute umso heller hin. Es sollte dabei nur niemand den Fehler machen, an das eigentlich selbstverständliche mediale Interesse auch politische Erwartungen zu knüpfen. Nach dem Motto, wir interessieren uns jetzt für euch, dann wählt bitte auch anders. Die AfD wird erst dann schwächer, wenn ihre Ideen an Attraktivität verlieren. Nicht alleine dadurch, dass man sich therapeutisch über ihre Wähler beugt.
Ein Gastkommentar von Anne Hänig, die das Ressort Zeit im Osten geleitet hat. Seit wenigen Monaten verantwortet sie Zeit Online. 15.45 Uhr Deutschlandfunk. Jugendpornografie im Netz. Die Zahlen gehen geradezu explosionsartig nach oben. Plus 30% im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr, weist das Bundeskriminalamt aus. Konkret geht es um Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Das Problem: das meiste jugendpornografische Material, das stellen die Jugendlichen selbst her. Viele wissen vermutlich nicht mal, dass sie sich damit strafbar machen. Thomas Gabriel Rüdiger ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Ein Plus von 30% in der Kriminalstatistik, also angezeigte Fälle. Wie viel davon geht auf das Konto der Jugendlichen selbst? Das habe ich ihn heute Vormittag gefragt.
Bei allen digitalen Sexualdelikten haben Kinder und Jugendliche oder nehmen etwa 40% der Tatverdächtigen ein, plus minus. Das gilt nicht nur für sogenannte jugendpornografische Inhalte, auch für kinderpornografische Inhalte und auch für Cyber-Grooming-Delikte, also wenn Täter über das Internet an Kinder herankommen.
Was genau teilen die Kinder und Jugendlichen denn da?
Ja, das sind unterschiedlichste Thematiken. Das können Memes sein mit einem sexuellen Bezug, wo dann zum Beispiel doch ein Kind drauf abgebildet ist oder auch ein Jugendlicher. Das kann aber auch sein, dass es sich tatsächlich um sogenannte Selbstfilme handelt, die also selber Nacktbilder von sich machen und die versenden und die landen dann irgendwie im Schulchat. Das ist meiner Einschätzung nach das Hauptproblem gegenwärtig.
Diese Selbstfilmer, wie Sie sie nennen, das müssen Sie nochmal genauer beschreiben. Was hat sich da ergeben in der Kommunikation zwischen Jugendlichen?
Da würde ich zunächst eins sagen, das ist kein Phänomen, was wir jetzt erst sehen, sondern wir weisen da eigentlich schon seit fast 4-5 Jahren darauf hin, dass natürlich durch Smartphones, durch die Allgegenwärtigkeit der Kameras dort, auch die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen angefangen hat, sich zu ändern. Und es ist heutzutage, ja, man kann so sagen, Normalität, dass Kinder und Jugendliche, vor allem natürlich Jugendliche, von sich Nacktbilder machen können, Masturbationsvideos und die auch teilweise versenden, zum Beispiel an den mutmaßlichen Freund, die Freundin, in eine Interaktion. Und da handelt es sich dann, wenn es sich um den Aufnehmenden, um ein Kind handelt, um sogenannte kinderpornografische Inhalte und wenn es sich um einen Jugendlichen handelt, um sogenannte jugendpornografische Inhalte. Und wenn die in Chats landen, dann beginnt eine Strafbarkeit für alle Teilnehmer. Und zumindest der Anfangsverdacht in diesen Chats.
Also in Chats landen, das heißt, wenn das zwei einvernehmlich miteinander teilen, von Person A zu Person B, dann ist es in Ordnung. Wenn es in eine öffentliche Gruppe landet, weil jemand es weiterleitet, dann beginnt es strafbar zu werden?
Also es hängt natürlich wie immer davon ab, wie die Situation ist. Wenn es ein Beteiligter, eine 13-Jähriger ist, zum Beispiel 13 und 14, dann ist gar nichts erlaubt. Dann ist es nämlich ein kinderpornografischer Inhalt. Wenn beide zum Beispiel 14 sind, 14, 15 und es zum Eigenkonsum machen und beides freiwillig ist, also sprich, dass es nur für diejenigen ist, dann hat der Gesetzgeber hier eine Öffnungsklausel drin, dass die Strafbarkeit nicht gegeben ist. Sobald das aber geteilt wird an jemanden anderen, dann beginnt auch hier die Strafbarkeit. Also es ist generell ein Feld, was eigentlich fast sehr oder ganz viel strafbar ist, wo man wirklich aufpassen muss. Nur meiner Erfahrung nach wissen das die Kinder und Jugendlichen und auch die beteiligten Erwachsenen, zum Beispiel die ja aufklären sollten, eigentlich meistens gar nicht.
Die beteiligten Erwachsenen sprechen Sie jetzt an, das sind die Eltern. Inwiefern sind die denn beteiligt?
Es sind nicht nur die Eltern, es sind zum Beispiel auch Lehrer, Lehrerinnen, es ist ein großer Feld. Das Problem dabei ist zum Beispiel, wenn Eltern sowas sehen und im ersten Moment denken, sie machen jetzt erstmal einen Screenshot als Beweismittel, zum Beispiel, weil sie denken, hier ist irgendwas passiert. Dann kann es beginnen, dass die Eltern sich selber strafbar machen, weil sie nämlich ohne Rücksprache mit der Polizei nicht einfach solche Aufnahmen machen dürfen, weil dann stellen sie Kinder- oder jugendpornografische Inhalte eigentlich her. Dasselbe gilt, wenn sie das zum Beispiel an andere Eltern senden, was auch schon vorgekommen ist, um dort aufzuklären darüber, dass hier Nacktbilder zwischen den Jugendlichen laufen oder zwischen den Kindern und Jugendlichen. Und dann verbreiten sie das auch noch. Und da gibt es gerade bei Lehrern sehr viele bekannte Fälle, die mittlerweile auch mit wieder zu einer Strafreform der Tatbestände geführt hat.
Die Polizei, die muss in solchen Fällen eingreifen, die hat da gar keine Wahl. Sobald sie von diesen Fällen erfährt, muss sie tätig werden. Ist das noch zeitgemäß?
Ich bin ganz ehrlich, ich halte das Ganze für überarbeitungsbedürftig. Und ich will mal auch beschreiben, ganz kurz, warum. Stellen Sie sich vor, ein Kind ist in einem Klassenchat. Und in diesem Klassenchat postet irgendjemand einen kinderpornografischen Inhalt. Und das Kind bekommt das mit und möchte dann richtig handeln und mit den Eltern zusammen zum Beispiel eine Anzeige machen. Dann wird vermutlich die erste Strafanzeige oder die ersten Ermittlungsmaßnahmen, die passieren gegen das Kind, was die Anzeige macht, laufen. Weil Legalitätsprinzip, Polizei muss das erheben, was könnte da der Hintergrund sein. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht so richtig. Das, juristisch ist natürlich erklärbar. Aber das ist etwas, wo ich denke, dass wir stark auf eine Kriminalisierung hinsetzen, was problematisch ist. Und die Strafrechtsreform jetzt, die ändern daran nichts, weil die greifen nicht bei der Polizei. Die Polizei muss trotzdem alles ermitteln. Das kann auch dazu führen, dass zum Beispiel, wenn Ihre Kinder in einem Klassenchat sind und dort so ein Inhalt gepostet wird, dann laden sie sich die meistens auf ihre Handys raus, automatische Download-Funktion, deswegen bei WhatsApp ausstellen, aber sie laden sie sich rauf. Und wenn dann die Sicherheitsbehörden davon Kenntnis haben, kann es passieren, dass es sogar eine Hausdurchsuchung gibt bei Ihnen. Und was das für Außenwirkung haben kann, wenn irgendjemand früh morgens bei Ihnen die Polizei sieht, wie sie einen Computer rausholt, das brauche ich, glaube ich, keinem erklären, dass das keine gute Geschichte ist. Und hier müsste der Gesetzgeber Lösungen finden, dass nicht automatisch sofort alles angegangen werden muss in dieser Art und Weise. Aber ich sehe keine Lösung gegenwärtig.
Sehr konkret und auch öffentlich wurde das Ganze gerade mit einem Fall in Rheinland-Pfalz. Da hat sich eine Schülerin selbst fotografiert und hat damit was losgetreten, Herr Rüdiger?
Ja, tatsächlich. Es war ein Fall, da hat offenbar eine Schülerin mit 13 Jahren von sich Nacktaufnahmen gemacht, ihrem damaligen Partner, Freund gesendet. Im Nachgang ist das Bild in irgendeiner Form, das Video, bei dem Klassenchat gelaufen und sie hat sich dann offenbar an die Lehrerin gewendet, um Hilfe zu finden. Und die Lehrerin hat dann dieses Material an sich zusenden lassen per E-Mail von einem anderen Schüler, um das den Eltern weiterzuleiten. Und durch diese Handlung hat sich die Lehrerin wegen Verbreiten und Besitz von kinderpornografischen Inhalten strafbar gemacht. Und die steht jetzt vor Gericht tatsächlich in Rheinland-Pfalz. Und das zeigt, wie wichtig digitale Bildung ist, weil auch Lehrer müssen wissen, was hier erlaubt ist und was nicht und wo die rechtlichen Rahmenbedingungen sind.
Und diese digitale Bildung, die fordert Thomas Gabriel Rüdiger übrigens bereits ab der ersten Klasse. Er ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Vielen Dank. Deutschland hört Radio, das haben die neuesten Hörfunkquoten eindrucksvoll gezeigt. 75% der deutschen Bevölkerung nutzt mindestens einmal am Tag das Radio, Webradio oder Streamingdienste. Und das Ganze läuft dann im Schnitt länger als 4 Stunden am Tag. Das haben die Zahlen der halbjährlichen Media-Analyse gezeigt. Ganz vorne die NRW-Lokalradios, Bayern 1 und WDR 2. Ansonsten wie immer Gewinner und Verlierer. Besonders bitter aber ist es für die Sender, die so klein sind, dass sie gar nicht erst reinkommen in die Media-Analyse, denn das schmälert die Chancen am Werbemarkt. Der Sender Lulu FM musste kürzlich den Sendebetrieb einstellen und beklagt sich über diese Quotenerhebung. Im Beitrag von Michael Mayer.
Hier ist Lulu FM. Wir bringen mehr Vielfalt ins Radio.
8 Jahre lang sendete das LGBT-Radio Lulu FM über UKW, erst in Berlin, dann in Köln und war auch über einige DAB-Plus-Frequenzen zu hören, etwa im Rhein-Main-Gebiet. Eine durchaus gute Verbreitung also. Das Programm, das sich durchaus nicht nur an Schwule und Lesben richtete, bestand aus viel Musik, aber auch Interviews und Gesprächen mit Studiogästen. Ende Juni war dann für den Sender Schluss, eine Entscheidung, die er sehr bedauert habe, sagt Geschäftsführer Frank Weiler. Das Problem war, so Weiler, dass es trotz einer guten Verbreitung nicht gelang, in die offizielle Reichweitenerhebung der Medienanalyse zu gelangen.
Im Radio ist die Welt halt so, es wird zweimal im Jahr werden Zahlen erhoben, wie viele Menschen hören die Radiosender. Dieses System ist aber so aufgebaut von vor 20, 25 Jahren, als die großen Privatsender, die wir heute haben, entstanden sind, dass die gemessen werden können. Kleinere Sender fallen da unters Radar. Und das System ist halt nicht darauf ausgelegt, dass solche kleinen, bunten Sender wie wir, die nur in kleinen Sendegebieten unterwegs sind und auch kein Lokalprogramm machen, dass die überhaupt dort ausgewiesen werden können.
Bei der zweimal im Jahr stattfindenden Media-Analyse, kurz MA, werden im Schnitt 50.000 Interviews mit Hörern bundesweit durchgeführt. Jeder Sender, der da überhaupt auftauchen will, muss mindestens 351 Mal genannt werden, was einem Marktanteil von etwa 1% entspricht. Eine hohe Hürde für Special-Interest-Programme wie Lulu FM. Das System der MA, auf das sich vor Jahrzehnten die ARD, die Privatsender und die werbetreibende Industrie geeinigt haben, gilt zumindest bei jenen Sendern, die nur wenig eingeschaltet werden, als nur bedingt aussagekräftig. Denn die Methodik, dass Hörer aus der Erinnerung heraus ihr Hörverhalten benennen sollen, sei sehr volatil, so die Kritik, die man aber nur anonym äußern will. Die ARD Media, die Vermarktungsgesellschaft der ARD, die auch Privatprogramme betreut, sieht die Lage anders und verweist auf die verfeinerte Methodik der Umfragen in einer schriftlichen Antwort.
Die in der AGMA zusammengeschlossenen Mitglieder, bestehend aus Medien, Agenturen und Werbungtreibenden, tragen gemeinsam und konsensual die Reichweitenerhebung der Media-Analyse. Da die Währung einem sehr hohen Forschungsstandard entspricht und regelmäßiger Überprüfung unterliegt, gibt es keinen Grund, die Methode grundsätzlich zu ändern, zumal eine kontinuierliche Anpassung und Verfeinerung der Methode in den letzten Jahren stattgefunden hat.
In manchen Märkten, wie etwa im umkämpften Radiomarkt Berlin, werden für die Radio-MA inzwischen mehr Menschen interviewt als früher. Das ändert aber nichts daran, dass es für kleine Sender Hürden und Bedingungen gibt, damit die ARD Media oder ein anderer Werbedienstleister einen Sender überhaupt vermarktet. Dort gelten 50.000 Hörer in den letzten zwei Umfragen als Einstiegshürde, was kleinere Sender wie Lulu FM eben oft nicht schaffen. Frank Weiler von Lulu FM beklagt, dass die Umfragen im Grunde zu selten durchgeführt und sie erst mit deutlicher Verspätung veröffentlicht werden. Damit sei das Fenster zwischen steigenden Quoten und Vermarktung zu groß. Ähnlich sieht es Matthias Gülzow, Geschäftsführer des Senders Radio Paradiso in Berlin und im Hörfunkvorstand des Privatfunkverbands VNET. Sein Programm habe selbst Jahre gebraucht, um in die MA zu gelangen.
Also wenn man 2024 sich die Methode anguckt, dann muss man sagen, dass das eine Methode ist, die aus einer anderen Zeit stammt. Und man muss sagen, dass das auch ja ein Stück weit ein politischer Kompromiss ist. Und dass es da relativ lange dauert, bis man in so einem System Veränderungen schafft, ist auch klar. Die Daten der Medienanalyse sind ja fast ein Jahr bis zu einem Jahr alt. Das ist natürlich auch eine Art, ein ziemlicher Anachronismus, wenn wir einerseits bei online ja live mitverfolgen können, wie viele Menschen unsere Programme hören parallel.
Doch kann die Politik den kleinen Sendern helfen? Diskutiert wird über eine Reduzierung von Werbeflächen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Jedoch sind selbst Privatfunklobbyisten vorsichtig mit dieser Forderung. Fürchtet man doch eine Schwächung der Radiogattung insgesamt. Direkte Gelder in Form von Subventionen kämen ohnehin nicht in Frage, betont die medienpolitische Sprecherin der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, Melanie Kühnemann-Grunow. In Berlin und Brandenburg versuche die Politik aber, zumindest jenen Sendern zu helfen, die Lokaljournalismus anbieten.
Wir wissen noch nicht genau wie, aber die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist vielleicht genau die richtige Institution, die solche Gelder eben auch ausgeben könnte. Brandenburg hat schon erst einen Versuch gemacht. Die unterstützen beispielsweise lokales Fernsehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für Radiosender möglich ist.
Auch in anderen Ländern wie in Sachsen werden kleinere Sender, die Lokaljournalismus betreiben, gefördert. In NRW soll der Umstieg auf DAB Plus unterstützt werden. Doch all diese Maßnahmen hätten wahrscheinlich ein Programm wie Lulu FM auch nicht mehr gerettet.
Ein Bericht von Michael Mayer aus Berlin. Antonius Möllenhoff, Deutschlandfunkhörer, hat uns geschrieben an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und daraus ist dann eine ganze Sendung geworden. Ein Podcast, mehr Dieter Nuhr wagen. Wo ist die konservative Satire im Fernsehen? Das hat er sich nämlich gefragt und wir haben uns auf die Suche begeben, gemeinsam mit dem Comedian Florian Schröder und mit dem Redakteur Dietrich Kraus, der beim ZDF die Anstalt verantwortet. Nach Redaktionsschluss finden Sie in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt zum Nachhören. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagnachmittag und einen guten Start in die Woche.